Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich, mit Andreas Rackpo und Thomas Krause.
Und da ist sie wieder, eure Lieblingsshow. Oder wie soll man das jetzt sagen? Ich wusste jetzt nicht anders, ich konnte es nicht anders zusammenfassen, Andreas. Moin, Levelüt, moin, Andreas.
Guten, ja, ich will immer guten Morgen sagen, aber vielleicht hören die Leute das ja auch jetzt abends oder mittags oder so, ne?
Eben.
Wir nehmen wieder traditionell um kurz nach 7 auf, am Freitag, am Tag, an dem die Sendung erscheint. Also wieder mal eine ganz frische Folge.
Genau.
Genau. Ja, und ich glaube, wir sollten gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben ein Hörerthema, ne? Und zwar von einem Mann, der uns regelmäßig hört, das weiß ich, weil er gibt oft und gern Feedback, da freue ich mich jedes Mal. Willst du mal abfeuern oder was sagst du?
Ich will abfeuern und vorher noch sagen, vielleicht erinnert euch die Stimme an jemand anderen, der schon mal bei uns zu Gast war. Also mich hat es auf jeden Fall. Wir können das danach ja auflösen. Wir hören mal kurz rein.
Moin moin ihr zwei. Hier ist Armin Köster aus Niebel. Ich finde es toll, wenn ihr euch mal über die Dekarbonisierung oder Defossilisierung in einer modernen industriellen Welt unterhalten würdet. Das ist so eine Sache, die einen Standort wie Deutschland wirklich weiterbringt. Deutschland kann da Vorbild sein für alle. Vielen Dank für eure tolle Sendung und viel Spaß weiterhin. Grüße, Armin.
Andreas, erinnert dich die Stimme an jemanden?
Ich habe jetzt gerade noch mal intensiv zugehört, aber im Moment stehe ich auf dem
Schlauch. Ich dachte im ersten Moment, da spricht Enno Kalisch. Aber vielleicht,
im
ersten Moment.
Stimmt.
Du hast mir ja die Hörerstimme so geschickt und dann habe ich gehört und das ist doch Enno. Nee, ist er gar nicht.
Das ist witzig. Ja, stimmt. Aber ja, sind natürlich beides Nordfriesen und von daher, oder beziehungsweise Armin wohnt jetzt auf jeden Fall in Niebel. Aber ja, das Norddeutsche hörst du, ne? Ja,
stimmt. Und ich finde so ein bisschen, also so vom Klang, ich beschäftige mich ja auch ein bisschen damit. Aber egal. Er hat was viel Wichtigeres als seine Stimme, oder die ist natürlich auch wichtig. Aber Dekarbonisierung, Defossilisierung, Andreas.
Ja, also das ist, ich weiß, Armin, da hat er uns echt ein Thema hingelegt, was wichtig ist, das vielleicht Wichtigste im Moment, ne? Und gefühlt, ich sage es jetzt ganz bewusst so, wird ja jede Entscheidung im Moment in Deutschland zumindest zerredet, ne? Also ist egal, ob wir über Kernkraft reden, über Windkraft, über Tempolimit, CO2-Bepreisung. Also alles wird diskutiert. Wir diskutieren über Wärmepumpen. Andere in Skandinavien haben die schon lange eingebaut. Und wir haben da noch sehr viel zu tun. Aber, und jetzt versuche ich es mal so ganz vorsichtig aufzumachen, wir machen auch eine ganze Menge. Also das ist nicht so, dass da gar nichts getan wird, aber wir sehen natürlich auch, dass es gewisse politische Tendenzen gibt, die das Ganze wieder ausbremsen. Und das wäre mit einem Wort fatal.
Ja, das ist etwas, was ich auch nicht nachvollziehen kann. In anderen Ländern sagt man, außer natürlich, wenn man jetzt nach Amerika guckt oder so, aber gerade in Skandinavien oder so, wie können wir das machen? Wie können wir so viel wie möglich machen, damit es der Umwelt besser geht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas, gestern bin ich zu meinem Tanzunterricht gelaufen im Tanzclub und das sind von uns zu Hause 5 Kilometer und ich hatte die Zeit und hatte alles erledigt und bin dann losgelaufen und dann bin ich an diesen ganzen Kfz-Werkstätten vorbeigegangen, wo die auch teilweise noch am Schrauben waren und wo die dann immer noch mal gestartet haben und Motor laufen lassen und so, und dann dachte ich, das kommt mir mittlerweile, und der Unterschied, guck mal, ich habe mir selber 2019 noch einen Verbrenner gekauft und oder für unsere Familie und das kommt mir mittlerweile vor wie eine komplett rückständige Technik.
Ist ja auch. Also das.
Ja.
Ist, das,
und aber dieses so, dass man denkt, ich habe echt gedacht, ich laufe da an so Museumsausstellungen vorbei. Und dieser Wandel ist aber ganz kurz, wo das eingesetzt hat. Also wenn du mich vielleicht vor 2 Jahren noch gefragt hättest, hätte ich gesagt, nö, ist ja auch normal, Elektro wichtig. Ja, wir haben ja auch, wir verlinken euch übrigens da auch noch die Folge mit Robin. Da haben wir ja auch schon mal was zu dem Thema Elektroautos gemacht. Ich glaube, das passt hier ganz gut. Und also das ist das, was mir dazu einfällt.
Ja, also Defossilisierung ist eben kein technisches, sondern ein mentales Problem. Ne? Und das ist ja das, was du an den Stammtischen immer wieder hörst. Brauche ich dir nicht zu sagen. Also Defossilisierung ist das nächste große Kapitel der Aufklärung. Und das muss jetzt passieren. Und ich habe noch mal so ein paar Zahlen rausgesucht, weil wir auch immer so, es wird ja viel mit Schaum vorm Mund diskutiert. Es gab jetzt vor ein paar Tagen die EU-Entscheidung, wo so ein paar Sachen wieder in Frage gestellt werden. Aber da ist es natürlich auch Politik, weil einige Länder nehmen wir nicht mit. Es gibt nun mal am Rand einige Staaten, die sagen, nee, wir wollen das so nicht. Und ne, ich will jetzt gar nicht mit Trump wieder kommen, aber ich habe mal so geguckt, der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in Tonnen war 2022, also bevor Trump das zweite Mal in die Macht kam, 14,2 Tonnen in den USA, in China 8,9 Tonnen pro Kopf und in der EU 5,6. Jetzt kann man sagen, USA und EU geht es langsam runter, wie gesagt, alles vor Trump. China wächst immer noch, aber China ist auch ein Land, das sich gerade entwickelt, das also technischen Fortschritt hat. Ne, während wir ja kein Entwicklungsland mehr sind, sondern im Grunde gucken müssen, dass wir uns nicht zurückentwickeln. Und das ist, glaube ich, so dieser große Punkt, den wir haben. Also Wohlstand wird es in Zukunft nur ohne Verbrennung geben, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist echt ein Ding, wo wir ran müssen. Also defossile Gesellschaft ist nicht schlechter, sondern anders. Und da müssen wir ran. Also das ist wirklich, ich weiß, das ist jetzt in 7 Minuten ganz schwer. Armin wird wahrscheinlich die Augen verdrehen in Nibel und sagen, naja, ich habe jetzt gehört, seine Tochter schreibt da, glaube ich, gerade ihre Doktorarbeit zu dem Thema. Deswegen ist er da wahrscheinlich auch sehr drin. Aber ja Armin, ich weiß nicht, ob wir es jetzt hundertprozentig so lösen konnten, Thomas, oder hast du noch was reinzukrümeln in die...
ich habe noch was reinzukrümeln. Ja, ich habe meine bescheidenen Krümel da noch reinzuwerfen. Nein, aber das ist ja der Punkt. In 7 Minuten können wir das Thema anreißen, die Leute vielleicht ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen. Und es ist meiner Meinung nach keine Frage mehr der Meinung im Grunde, sondern es muss einfach was getan werden. Aber das ist alles gemeinhin bekannt. Die Frage ist nur, wie lösen wir dieses mentale Problem? Das lösen wir nicht in 7 Minuten hier, aber mir ist gerade noch eingefallen, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, wir packen euch zu, Robin, auch noch in die Shownotes die Netflix-Doku über die Präsidenten von Amerika, wo das alles schon auch bekannt war in den 70ern, 80ern und wo ein Jimmy Carter da gestanden hat und hat gesagt, ich glaube 30%, ich habe die schon im Ansatz gesehen, 30% sollen bis 2000 aus Solarenergie kommen. Das gab es alles damals schon, aber und es gab ja auch die Umweltbewegung in Amerika, in Deutschland. Die Grünen sind daraus entstanden. Es wurde saurer Regen, Kernkraftwerke, Demonstrationen. Das gab es alles schon, aber es sind einfach Jahre verschlafen worden. Und wir sind natürlich auch, alles soll bequem sein. Aber wie gesagt, wir können es nicht ganz lösen. Und wir kommen zu dem nächsten entspannten Thema, würde ich sagen. Nämlich zum Thema Homeoffice nach Corona.
Genau, aber noch ein bisschen mit mehr. Ich habe nämlich, der Hintergrund ist, ich habe ja eine Mail bekommen, wahrscheinlich eine Werbemail von Anja Willner von LinkedIn. Die gibt's aber wirklich. Es war jetzt kein Quatsch. Und Grüße. Genau, schöne Grüße. Sie wird die Folge hoffentlich hören. Und sie hat so ein bisschen zur Diskussion gestellt, eine These des Kölner Ökonoms, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, meine Schrift kann ich nämlich so schlecht lesen, Jakob Alfitian, das ist ein Ökonom aus Köln und der hat was dazu geschrieben, ich glaube, es war sogar seine Doktorarbeit, aber jetzt habe ich mir hier nicht ordentlich aufgeschrieben. Schluschige Vorbereitung. Nein, es geht wie in der Schule hier.
Ich habe überhaupt nichts gesagt, also entspann dich.
Ja, aber
unsere Hörer bilden sich das Urteil.
Ja, das ist schlimm genug. Nein, also es geht bei ihm darum, dass in Unternehmen, wo der Krankenstand besonders niedrig ist, muss man dazu sagen, um Einzelhandelsunternehmen, dass die weniger Umsatz gemacht haben. Und diese Unternehmen haben Prämien gezahlt dafür, dass die Menschen sozusagen, sie kriegen also als Beispiel, du kriegst eine Prämie, wenn du ein halbes Jahr nicht einmal krank warst, kriegst du 500 Euro. Das heißt, im Umkehrschluss schleppen sich die Leute natürlich krank zur Arbeit. Ne?
Ja, kommen mit der Erkältung. Wollte ich gerade sagen, das kann man doch nicht
gefallen. Also es wird Präsentitis sozusagen gefördert und da ist genau der Punkt, es ist, glaube ich, so durchaus eine Sache, die man vermischen kann. Auch Homeoffice, dass jetzt nach der Pandemie viele Firmen sagen, ich will meine Leute sehen, ne? Die sollen hier sein.
Ne? Und die ganzen misstrauischen Mittelständler.
Genau, ja. Und es ist, und da bin ich jetzt auch wieder wahrscheinlich zu milde, aber du wirst wahrscheinlich das gleich wieder zerreißen, aber wir brauchen eine neue Kultur des Gelingens. Also wir müssen Arbeit neu definieren. Das haben wir auch schon mal in anderen Folgen besprochen. Also wir brauchen da wirklich eine andere Herangehensweise. Also Menschen sollen sich nicht zur Arbeit schleppen und sie müssen die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit verstehen. Und ich glaube,
warum soll ich das zerreißen? Bitte ganz kurz Zwischenfrage. Warum sollte ich das
zerreißen? Ja, weiß ich nicht. Einer muss es ja.
Ach so. Ach so, du, also, ja, nee, total dagegen. Nein, aber natürlich brauchen wir das. Das ist doch ganz logisch. Wir brauchen einfach etwas, wo ein bisschen weiter gedacht wird, wo an den Menschen gedacht wird, wo an das Miteinander gedacht wird. Herausforderung hier sind halt die Unternehmen beziehungsweise die Unternehmensführung, die, wenn man sie anruft, und ich habe das in meiner Zeit als Trainer ja oft genug erlebt, nicht nur als Trainer, der Unternehmen angerufen hat, sondern auch, indem ich Anrufen trainiert habe, zum Beispiel bei einer großen deutschen Bank in Frankfurt. Aber wenn da angerufen wird, das hat also und anderswo, das war, da wird dann gesagt, nein, das brauchen wir nicht, wir brauchen kein Führungskräftetraining oder so. Und wenn man die Leute dann sieht bei der Arbeit, denkt man, ja, doch. Also wenn man das weil das ist genauso wie im Servicebereich, die Unternehmer halten das nicht für notwendig, weil es ist ja immer irgendwie so gut gegangen, wie wir das gemacht haben. Und erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann sollen solche Trainer oder Berater Wunder vollbringen. Und das funktioniert dann nicht. Und die so neue Führungskultur, es gibt viele Ansätze, es gibt viele Modelle, aber man muss eben von ganz, ganz oben denken halt, dass man auch sagt, Mensch, wie machen wir das? Und das machen wir nicht mit dem Obstkorb.
Nein, genau. Und das ist eben dieses zu sagen, dieses immer wieder, ich höre das ja oft so auch gerade bei, und ich will jetzt gar nicht den Mittelstand schlecht reden, die sind ganz wichtig, aber da gibt es dann oft, ja, wir sind hier wie eine Familie. Nein, fucking, es ist keine Familie, es ist eine Firma. Na, trotzdem darf es wertschätzend sein. Es sollte immer dieses zu sehen, okay, welchen Kosten nutzen, das steht natürlich im wirtschaftlichen Handeln auch mit im Vordergrund. Aber eine motivierte Mitarbeiterin ist doch viel wichtiger. Und das ist, glaube ich, dass wir reden natürlich über Fachkräftemangel, wir reden über KI, über Ängste, die überall sind. Die sind aber auch nicht erst seit gestern da. Und es gab früher auch andere Ängste. Also die sind immer irgendwie da. Nur wir sind doch jetzt, wir haben jetzt die Chance, mal moderner zu werden insgesamt. Weil viele, ne, also ich glaube, das ist das Leitbild oder sollte das Leitbild von Führung sein, also zu sagen, wie kann ich Menschen motivieren, ohne diese üblichen, du kennst es besser als ich, mit diesen Motivationssprüchen, ne, so, ja, ich gehe jetzt mit Sonne zur Arbeit und so, nein, darum geht's nicht, aber Arbeit wirklich neu zu denken und nicht sich hinzuschleppen und zu sagen, ja, ich gehe da hin und ich muss das, dann wechsel den Job, ne, also das kann ich wirklich immer nur sagen, guckt, dass ihr nichts. Glücklich seid bei der Arbeit.
Ich kann
Arbeit.
Ja nun, ich kann, soll ich dir sagen, wie ich es machen würde, Andreas? Ja. Und dafür kann man mich dann gerne kritisieren. Also erstmal zu meiner Basis. Ich war immer darauf angewiesen, aufgrund meiner sehr bunten Ausbildung, sagen wir mal, die ich vorzuweisen hatte, also hier ein bisschen was, da ein bisschen was, war ich immer auf mein Mundwerk angewiesen und darauf, mich zu verkaufen für die Firmen. Das heißt, ich musste immer flexibel sein.
Improvisieren.
Und improvisieren, flexibel sein und vor 20, 25, 30 Jahren, muss man jetzt schon sagen, 35 Jahren vielleicht, da war das noch so, dass die meisten Menschen irgendwo angefangen haben, die haben ihre Ausbildung gemacht, haben da ihr Arbeitsleben absolviert und sind dann gestorben oder sind noch in Rente gegangen und dann gestorben. Heute hat sich das stark verändert. Heute ist mein Arbeitslifestyle, sage ich mal, eher normal, dass man sagt, man arbeitet mal 2 Jahre da, man arbeitet mal 2 Jahre da und so weiter und so fort. Das war damals noch nicht so. Stimmst du mir zu, Andreas?
Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Also Arbeit neu denken, das ist... Ist so
genau,
diese Überschrift,
ich würde das, also das, ich würde das jetzt so machen. Wenn ich eine Firma zu gründen und zu führen hätte, würde ich das so machen, dass ich sage, 3 Tage zu Hause im Homeoffice und oder 4 Tage und ein Präsenztag für also um eine Art Teambuilding zu machen, dass man sich kennt, dass man sich sieht. Ich habe diverse bekannte Freunde, Familie, wo ich das sehen kann, dass das gut läuft, also dass die Leute eben auch arbeiten können. Man kann auch seriös von zu Hause aus arbeiten. Das ist möglich. Also bei aller Veräppelung, die im Internet auch stattfindet über Homeoffice, dass man da ein Bild hinstellt von sich oder irgendwelchen Quatsch oder die Katze macht die Arbeit. Das lässt sich seriös durchtakten und man kann eben durch einen Präsenztag hat man dann den Kontakt auch zum Unternehmen. Was ich nicht ertragen kann, ist diese Leute, die kein Vertrauen in ihre Unternehmen haben und da in ihre Mitarbeiter haben. Und das kann man erkennen, indem die sofort nach Corona haben, so, nun komm hier mal wieder her zurück und so. Das ist jetzt eine Wahl, das ist einfach eine Zufallsstimme, weil ich das so ein bisschen kann. Ihr kommt jetzt alle zurück und müsst jetzt wieder hier arbeiten, damit ich euch auf die Finger gucken kann. Ne?
Ja, genau. Das ist natürlich eine Sache, die nicht funktioniert. funktioniert.
Ja. Ja, und zum Vergleich, was sich so ein bisschen verändert hat, empfehlen wir natürlich auch, packen wir euch auch, und ich habe mir das alles aufgeschrieben vorher, packen wir euch die zauberhafte Sophie Schneider in die Shownotes. Ja, ja, da gab es nämlich schon mal eine Folge Homeoffice Forever vom digitalen Frühschoppen.
Also,
könnt ihr euch nochmal anhören.
Also fassen wir zusammen, Thomas wird diesmal die Shownotes nicht vergessen. Das ist gemein. Das, du machst das
genau.
Immer sehr
nein,
gut.
Nein,
du machst das sehr gut.
Genau.
Aber guck
weil,
da wirklich rein, da ist einiges
geschleudert
drin.
Wird. Genau, ja. Ja, genau. Also genau. Und kommen wir jetzt dann frisch, also haben wir es, wir haben es nicht gelöst, wir haben Ansätze geliefert, wir haben das Problem benannt. Das ist die Struktur. Mehr können wir für euch nicht tun, Leute. Jetzt kommen wir zu Andreasens Umtrieb.
Ja, mein Umtrieb ist ein, der, glaube ich, im Moment gerade sehr populär ist. Bei vielen, nicht nur bei PodcasterInnen. Ich habe mir gestern diese Doku von Haftbefehl angeguckt bei Netflix. Ja, ich weiß, jetzt so ein popkulturelles Thema. Aber das, die hat mich...
Das interessiert mich auch.
Ja, also, ne, also der IQ'd, ich hoffe, ich habe das jetzt wieder richtig ausgesprochen. Furchtbar, ich bin da so schlecht drin. Aber ich bin jetzt überhaupt kein Haftbefehl-Fan vorher. Ich habe ihn natürlich wahrgenommen, habe ihn nochmal in Talkshows gesehen. Irgendwie eine interessante Figur. Typischer Rapper halt so, ne? Und ich muss sagen, mich hat diese Doku sehr ambivalent beschäftigt, weil es eine ganz anders gemachte Geschichte mal ist. Sehr, sehr schonungslos. Es geht um das Thema Drogen, also vor allem Kokain, aber auch, denke ich mal, andere Substanzen. Und es ist eben, ja, diese Doku ist irgendwie erschütternd und auch schön, hat eine gewisse Ästhetik. Das klingt jetzt erstmal auch wieder sehr komisch. Es ist aber grausam, was für ein Schicksal dahinter steht. Also was dieser Mensch, der ja in Offenbach aufgewachsen ist, im Ghetto sozusagen, also im Ghetto ist jetzt übertrieben, aber in so einem Hochhausblock, der Papa war irgendwie wohl so eine Art Zocker, hat viel Geld mal gemacht, hat sich dann aber sehr früh durch Suizid, als Haftbefehl 13, 14 war, gestorben, hochtraumatisiert dieser Mensch und ist unfassbar ehrlich, also die Doku, es war, wird irgendwie auch gesagt, es gab wohl keinen Moment, wo er gesagt hat, hier, das schneiden wir aber raus oder das wollen wir nicht. Und es zeigt wirklich diesen Verfall und wie schrecklich Drogen sein können. Und jetzt komme ich zu meinem Umtrieb. Es wird ja jetzt gefordert, auch das im Unterricht zu zeigen, damit Jugendliche so das sehen. Finde ich gut, aber es muss begleitet sein, weil da auch eine gewisse Ästhetik drin ist, die dann durchaus wieder falsche Impulse, das kannst du als Vater vielleicht noch besser beurteilen, dass das durchaus so ein Vorbild sein kann. Ne? Also gar nicht, dass er das bösartig meint, der Protagonist, sondern das ist einfach, oh, wieso, ist doch cool. Und dann kommt ja noch dazu das Lied von Reinhard May, was gerade gehypt wird, deine Kinder wissen es vielleicht auch schon, In meinem Garten, ne? Das von Reinhard May von 1970, das wird jetzt bei TikTok auch überall gehypt. Und das ist einerseits, also wie gesagt, ich habe zwischendurch mal gedacht, oh, ist ein bisschen schleppend, die Doku. Wobei andererseits war sie auch interessant und auch ganz anders gemacht. Also nicht politisch korrekt unbedingt immer. Und also echt heftig. Also muss ich sagen, es hat mich sehr beschäftigt und umtreibt mich auch. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, aber es muss eben auch klar sein. Und da bin ich jetzt auch gleich fertig. Unser Hauptproblem ist Alkohol. Ne? Und das, was dort in der Familie passiert ist, passiert ganz oft in ganz vielen Familien mit Alkohol, wo Papa nicht in Urlaub kommt.
Und
Papa
da sagst du ein richtiges Stichwort, wo ich gerne noch mal was dazu sagen möchte. Wir packen euch die Haftbefehl-Doku auch in die Shownotes. Und es gibt so viele andere Familien, wo das auch so ist. Und hier wird das so ein bisschen stilisiert. Und ach, ich bin aber leider, muss man sagen, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich werde sie mir angucken müssen, obwohl mir das schwerfällt. Ich hasse diesen Deutsch-Gangster-Rap, dieses Gehabe, dieses auch jenseits. Die Texte sind unter aller Sau. Ich finde das nicht als Kunstform. Das ist zwar auch Kunst und in der Kunst ist alles erlaubt, aber das wird dann auch so aufs Leben übertragen. Hier, ich bin so der geile Gangster-Rap. Ich hasse es zutiefst. Ich muss es mir angucken. Ich finde es ganz furchtbar. Auch der Hype darum, es gibt so viele Leute, die suffern und eben nicht das Geld auf dem Konto haben.
Ja, wie gesagt,
und das ist ein bisschen das, was mich daran stört. Du hast gesagt, auch ambivalent. Ich komme jetzt ganz kurz noch zu meinem Umtrieb, weil Andreas beruft sich auch immer so ein bisschen, du berufst dich immer so ein bisschen auf Ruprecht Polenz, unseren Freund der Sendung, dass Demokratie kein Zuschauersport ist. Das sehe ich genauso. Und in Berlin startet jetzt Anfang 2026 ein Volksbegehren für ein weitreichendes Autoverbot. Dafür werden 170.000 Stimmen benötigt. Die CDU hat sich ja gerade nicht sehr rühmlich gemacht in ihrer Regierung in Berlin. Starke Kürzungen im Kulturbereich, Wohnungsbau und Mieterschutz, viele Versprechen gemacht. Haushalts- und Verkehrsspaßmaßnahmen wollen Radwege zurückbauen. Das finde ich richtig gut, dass hier Menschen was bewegen können mit einem Volksbegehren. Und das war mein Umtrieb der Woche und das war die Sendung. Wir sagen Dankeschön und Tschüss. Andreas, du hast jetzt noch 30 Sekunden, um was zu sagen dazu.
30 Sekunden. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir so im Galopp durch die Sendung gegangen sind und dass vieles so oberflächlich bleibt, aber trotzdem so ein paar Gedanken sind hoffentlich bei euch angekommen und ihr macht euch eure Gedanken und schickt uns euer Thema mal. Wir wollen gerne über eure Themen sprechen, also per Sprachnachricht an uns. Ja, schöne Woche euch.
Alles klar.
Ende.
Tschüssing. Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas Racco und Thomas Krause.